ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Also wie Everybody's Darling wirkt sie so gar nicht. Und dennoch ist es schwer bis unmöglich, jemanden zu finden, der unseren heutigen Gast nicht mag oder an ihrer Arbeit herumkrettelt. Die Welt ist angetan. Caroline Peters, 1971 in Mainz geboren, aber in Köln sozialisiert, scheint auf einem Marshmallow aus Sympathie und Anerkennung zu sitzen, der alles abpuffert. Und jetzt auch noch dieses ungewöhnliche Talent als Autorin. Was kann diese Frau eigentlich nicht? Aus einer Patchwork-Familie stammt sie, was nicht unerwähnt bleiben wird, da ihr erster Roman, Ein anderes Leben, viele autobiografische Züge trägt. An 7 Schauspielschulen hatte sich die junge Frau damals vergeblich beworben. In Saarbrücken ging es dann schließlich los. Es folgten nach und nach alle relevanten deutschsprachigen Bühnen, zahlreiche Auszeichnungen, Kinofilme, die großartige Serie Mord mit Aussicht, eine feste Beziehung mit dem Wiener Burgtheater und eine immerwährende Affäre mit der Berliner Schaubühne. Wovon wir profitieren, denn obwohl Peters in Wien lebt, besucht sie die Hauptstadt regelmäßig. Grund genug, sie auf ihrem Marshmallow mal abzufangen und in unser Schöneberger Studio einzuladen.
Herzlich willkommen.
Danke für die schönen Worte. Das mit dem Marshmallow gefällt mir sehr gut.
Du warst schon mal hier zu Gast und ich glaube, ich habe dich damals vom Haken gelassen. Erinnere mich aber daran, dass du gesagt hast, das Wichtigste zwischen 50 und 60 ist eine gute Rechtsschutzversicherung.
Ja.
Weißt du noch, was du damit gemeint hast?
Ich weiß das ziemlich genau, weil mir das irgendwann im Leben aufgefallen ist, dass ich noch nie in meinem Leben irgendwie Rechtsstreits hatte oder Huddel mit Hausverwaltung oder irgend sowas. Und ab meinem 50. Geburtstag ein Ding nach dem anderen. Und dachte mir, das kann alles gar nicht wahr sein. Warum? Wo war das vorher in meinem Leben? Oder hat sich die Zeit so verändert? Oder hat mir das nur niemand gesagt von denen, die älter sind als ich, dass es einfach so ist, dass man so wie, wenn man 10 ist, dann kommt man aufs Gymnasium oder auf die Realschule und wenn man 50 wird, dann kommt man in die Welt des Verklagens.
Interessant.
Das vielleicht normal ist und dann habe ich eben eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, weil ich dachte, wer weiß, wenn das so normal ist, dann geht das jetzt immer so weiter.
So weitergeht. Und würdest du sagen, es ist so weitergegangen oder war es so eine Phase?
Eindeutig so weitergegangen. Vielleicht haben sich auch die Zeiten so geändert. Also ich bin 50 geworden, praktisch so ein Jahr in die Pandemie hinein. Mhm. Und vielleicht hat ja auch das die Welt so stark verändert, dass vielleicht ist es nicht normal gewesen vorher und ist jetzt normal oder so.
Aber es konterkariert natürlich dieses softe, wohlmeinende, süß klingende Anmoderation. Everybody says I love you. Nein, wir sehen uns vor Gericht.
So ein Marshmallow kann eben auch gegrillt werden und schmilzen. Und dann muss man sich drum kümmern.
Sich schwarz ärgern.
Und sich schwarz ärgern, genau. Und den Hintern verbrennen und so.
Hast du mal so ein Marshmallow in Feuer gehalten, am Stock und in den Mund gesteckt?
Ja, das finde ich ganz schrecklich. Das ist wirklich die Hölle eigentlich. Erstens geschmacklich, zweitens gesundheitlich.
Ich glaube Acrylamid, also alles, was man wahrscheinlich in seinem ganzen Leben sich sparen kann, macht ein schwarzer Marshmallow wahrscheinlich alle Arten von Krebs.
Oder? Ja, Benzo World Deluxe.
How?
Plus man verbrennt sich ja total. Also das ist ja außen dann ganz heiß und drinnen das Geschmolzen ist irgendwie quasi noch heißer. Also ich fand es grauenvoll, eine schreckliche Erfahrung.
Was du da gerade aufgezählt hast, ich glaube, dass das so gebündelt kommt, dass man hier Hustle hat. Du hast noch ein anderes Wort benutzt, Huddel oder so?
Huddel.
Hast du Huddel gesagt?
Ja.
Ist das ein Wiener Wort?
Nee, das kommt, glaube ich, aus Mainz.
Nee, finde ich gut. Ich sammle ja Worte.
Huddel ist, glaube ich, so wie Kirmes oder Kolter oder so.
Kolter? Was ist denn Kolter?
Ein Kolter ist ein Wort aus meiner hessischen Kindheit für so eine Wolldecke. Die man sich so, weißt du, so früher hieß das Autodecke. Früher hatten alle Eltern so karierte Wolldecken im Auto aus irgendeinem Grund. Und das hieß in Hessen in den 70ern und 80ern Kolter.
Kolter.
Der Kolter.
Der Kolter. Naja, wir können ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere klugen Hörerinnen und Hörer, einige von Ihnen jetzt schon recherchieren und ihr etymologisches Wörterbuch aufschlagen. Who knows, es ist ja wirklich sehr interessant. Deswegen werden wir an anderer Stelle nochmal über Sprache sprechen, aber nicht heute, nicht so explizit. Ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören, kennen das, dass es so Phasen gibt, so empfinde ich es jedenfalls, in denen die Dinge so schief gehen. Es gibt ja sogar ein Sprichwort, das darauf abzielt, so einen kleineren Zeitrahmen abzustecken, so Murphy's Law, so quasi, also was schief gehen kann, geht schief an einem Tag oder in einer Woche oder so. Ne? Dann fällt ja erst der Toaster hin, dann geht die Waschmaschine kaputt, dann wird dein Fahrrad geklaut und dieser ganze Kram kennt man so. Und dann ist doch aber auch erstmal wieder Ruhe. Hast du das Gefühl, dass das bei dir tatsächlich eher nicht so gebündelt kommt, dafür aber regelmäßig, dieser ganze Stress?
Das kommt auf die Betrachtungsweise an. Ich versuche mir eigentlich selber anzugewöhnen, das so zu betrachten, dass es in kleinen Phasen ist und dann auch andere Phasen hat. Wenn ich zurückblicke, denke ich eher so, nein, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es einfach immer so. Es ist immer ein ausgewogenes Nebeneinander von funktioniert und funktioniert gar nicht. Aber ich habe nicht immer die Kontenance, das so freundlich zu betrachten und das Gute auch zu sehen. Und deswegen muss ich mir das im Rückblick in kleine Phasen zusammenstopfen, damit ich dann wieder mich daraus erheben kann, wie Phönix aus der Asche und nach vorne gucken kann, denken, ja, jetzt kommt wieder eine ganz, ganz prima Phase. Und wenn in dieser ganz, ganz prima Phase dann Sachen schief gehen, dann kann ich die so wegwischen. Weil ich denke, ist ja eine prima Phase gerade, da ist das ja nicht so schlimm.
Es gibt ja auch natürlich unterschiedliche Gewichtungen von Stress oder Hustle, den man haben kann. Ne? Also ich glaube, wenn wir sowieso gerade eine kaputte Waschmaschine und der Toaster hingefallen und das Fahrrad geklaut haben, dann tun natürlich auch die kleinen Sachen doppelt weh. Weil man denkt, ja gut, jetzt was denn jetzt noch? Dann jetzt soll mir jetzt auch ein Blumentopf auf den Kopf fallen, was soll das denn so? Und insofern, ich habe immer das Gefühl, ich habe das lieber alles gebündelt und dann eben Ruhe. Aber vielleicht mache ich mir damit auch was vor. Du hast mir ja gerade klar gemacht, dass es eine Art der Betrachtung ist.
Mit Absicht da was vor, weil es bei mir sehr
gut Schauspielerin bist.
Ja, weil ich Schauspielerin bin und Selbstsuggestion ist bei mir einfach top. Ja, schön. Andere müssen da hart für arbeiten. Ich kann das auf Knopfdruck mir selber überlegen, wann ich was gut oder schlecht finde.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ja, das ist sehr hilfreich im
Alltag. Heutzutage ist das sehr, sehr
unbezahlbare Fähigkeit. Ja,
vielleicht könntest du so YouTube-Seminare geben oder so, solange sich die weltpolitische Lage nicht entspannt, sollten wir vielleicht alle so drauf kommen.
Lernt einfach euch selbst zu bescheißen, das macht die Sache sehr viel einfacher.
Vielleicht ist das aber auch der Grund,
das kann auch
warum
sein.
Alles so ist, wie es ist. Meine Mutter hat immer gesagt, die Menschen wollen belogen werden. Und ich habe immer gedacht, ach, das ist doch Quatsch. Aber vielleicht ist es wirklich so. I don't know.
Ja, da kommt man jetzt sehr schnell an einen sehr düsteren Ort irgendwie. Ja. Aber sobald man, finde ich, über die Weltlage nachdenkt und redet, also geht es bei mir so rapide bergab.
Nee, das wollen wir hier nicht. Das kann ich nicht riskieren.
Stimmungsmäßig, weil ich dann irgendwie denke, entweder wollen die alle belogen werden oder die wollen einfach schlecht sein. Den Hälfte der Menschheit macht es einfach Spaß, garstig, brutal und ekelhaft zu sein. Und die sind total dankbar, dass sie das nicht mehr unterdrücken müssen oder was weiß ich. Also da gehen, finde ich, die Fantasien so mit einem durch, sofort ins Negativste vom Negativen, weil man ja kein Smartphone in die Hand nehmen kann, ohne schreckliche Nachrichten zu lesen. Es geht ja gar nicht mehr ohne.
Ja, du kannst es auslassen und in die Hand nehmen oder so kleine Spiele machen. Das hier wird kein düsteres Gespräch. Ich verspreche es Ihnen und euch. Ja. Das hier wird Disney.
Das ist Disney. Das ist die Welt von Marshmallow, Disney und Selbstbetrug. Und wir sind stolz darauf.
Und unsere Galionsfigur ist der wandelbare, wunderbare David Bowie. Und wenn ich nicht wissen würde, dass er gelebt hat, würde ich denken, das ist eine Kunstfigur, für die man KI sogar dankbar sein kann. Weil was für ein unglaublicher Typ. Wird es sowas nochmal geben, so einen Menschen, der so bewandert ist in alle möglichen Richtungen, der so viele in Richtung Kunst, in Musik, Fotografie, alles Mögliche, so viele Menschen inspiriert hat, so tolle Musik gemacht hat, so sexy war. Ja. Eigentlich ist es eine KI-Erfindung, aber es gab ihn wirklich.
Ja, es gab ihn wirklich und ich finde ihn, also ich finde die Haupt-Sonderfähigkeit von dem ist doch so, dass er so ganz starke eigene Spezialinteressen hatte, die nie irgendeinem Trend entsprechen und die er dann zum Trend macht.
Gemacht hat, ne?
Also sowas Irres und ich finde tatsächlich auch jeden Trend von ihm bewundernswert, nachvollziehbar, muss ich irgendwie ewig anstarren. Also ich verbringe tatsächlich viel Zeit damit, YouTube-Videos von David Bowie mir anzugucken, weil ich in meiner Jugend gar nicht so viel von dem gesehen habe. Also ich bin eingestiegen, als er diese Phase hatte mit diesem weißen Nadelstreifenanzug und die umgehängte Fliege und so die hellblond gefärbten kurzen Haare. Aber ich meine, da gab es dann mal eine Sendung im Fernsehen, es gab es mal im Radio oder man hat eine Platte gekauft. Aber dieses, dass man ständig Konzertausschnitte und so angucken konnte, gab es ja nicht. Und das hole ich inzwischen exzessiv nach, weil ich den auch so aufregend und sexy und intelligent nach wie vor finde. Oder auch wirtschaftlich mit diesen Bowie-Bonds, dass der sich dann ausdenkt, selber so ein Wirtschaftsunternehmen zu sein. Und was, also in welche Richtung der alles sich interessiert und an sich selber angewandt hat. Also irre. Und die Musik finde ich fantastisch und die Stimme finde ich fantastisch. Und ja, beeindruckt mich nach wie vor in allen Fragen des Lebens.
Ich glaube, apropos, ich habe Frank Schätzing neulich gefragt, ob er mit David Bowie geschlafen hätte, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Und da habe ich das selbst beantwortet, ohne die Frage gestellt. Ich weiß es nicht mehr. Hättest du mit David Bowie geschlafen?
Natürlich. Ja, ne? Also, ja, wirklich. Keine Frage.
Wir hören Heroes. Und wir reden hier über David Bowie und du sagst so interessante Sachen. Sag nochmal die letzten Gedanken, die du hattest.
Naja, ich habe irgendwie nochmal darüber resoniert, was man ja selten tut in der Öffentlichkeit, aber jetzt tue ich es doch, wie sexy ich den fand und finde. Und dass mich das total beschäftigt, dass es jemanden gibt, den ich mit 13, wo ich noch nie in meinem Leben Sex gehabt hatte und eigentlich gar nicht wusste, was sexy ist, fand ich den schon sexy. Und jetzt finde ich den 40 Jahre später immer noch sexy. Und wo denkt man das schon? Also ich muss sagen, von meinen Ex-Freunden finde ich die wenigsten immer noch sexy. So kann ich es vielleicht sehen. Oder auch andere Stars, die ich mal sexy fand, würde ich jetzt auch denken, naja, fand ich vielleicht mit 20 sexy, aber ganz ehrlich, jetzt ist er überhaupt nicht mehr mein Ding. Aber bei David Bowie bleibt es. Und dann dachte ich, dass das vielleicht daher kommt, dass er eben in diesen Gender-Fragen so fluid ist. Das ist halt wurscht, ob man Mann ist oder Frau oder Ziggy Stardust oder der Elefantenmensch oder, also der geht halt durch alle Existenzformen durch. Und das ist eben so sexy. Und dass man als Teenager, finde ich, ja so struggelt ein bisschen. Da sieht man dann plötzlich alle diese Rollenbilder vor sich. Vorher hat man das Rollenbild Kind und dann hat man das Rollenbild Erwachsener und dann muss man sich so entscheiden und dann merkt man, das passt zu meinem Charakter und das nicht und das ist aber weiblich und das ist männlich. Was soll ich jetzt machen? Ah ja, okay. Und der gibt einem so ein Range von Möglichkeiten, wo er sagt, ist doch wurscht. Ich kann doch auch weiblich daherkommen und trotzdem heiraten.
Oder einfach so undefiniert. Das finde ich das Reizvolle sowieso oder das Wichtigste an dieser Diskussion oder das, wo ich immer das Gefühl habe, das geht so unter, dass in dem Moment, wo man auf diese beiden Begriffe einfach mal verzichtet und weder das Wort weiblich noch das Wort männlich da reinkehrt, sondern sie einfach wirklich löscht und sich nur noch damit aufhält, was rot ist oder weich oder hart oder blau oder geblümt oder kritisch oder unkritisch oder Mainstream, dann muss man gar nicht mehr es irgendwelchen Geschlechtern zuordnen. Und dann muss man sich auch gar nicht darauf einigen, dass es zwischen den Geschlechtern ist, weil es dann einfach nur ist, wie es ist. Nämlich ein Stück Torte mit verschiedenen Früchten drauf, meinetwegen. Ja. Ohne, dass man männlich oder weiblich sagt. Und ich finde es interessant, weil ich habe das so überhaupt nicht wahrgenommen, obwohl ich weiß, dass Bowie für das, was du gerade beschrieben hast, eine Galionsfigur ist, ein Entwicklungshelfer, jemand, der Menschen inspiriert hat und einen Weg bereitet hat. Obwohl ich fand ihn immer wahnsinnig männlich. Das fand ich an ihm extrem sexy. Ich bin so stockheterosexuell leider. Und deswegen, ich habe den gesehen und in manchen Bildern fand ich den nicht anziehend. Da fand ich nur seine Musik anziehend, aber nicht ihn als Figur. Und in anderen Momenten wahnsinnig anziehend. Aber was mit seine größte Sexiness ausmachte, abgesehen von seiner unfassbaren Stimme, war seine Fantasie. Ich finde Fantasie so unglaublich sexy. Heute noch. Und vielleicht trägt das auch zu dieser Alterslosigkeit bei, dass jemand, der so viele Ideen hat und so viele Winkel, aus denen er die Welt betrachtet.
Ich finde auch, Fantasie und Intelligenz macht das total aus. Und also mich hat er als Teenager und als junge Frau total, ich fand ihn eben gar nicht so sehr männlich, ich fand ihn eben sehr weiblich und ich habe mich damit irgendwie stark identifiziert. Ich hatte immer das Gefühl, ich sehe irgendwie so aus und der gibt mir jetzt so einen Tipp, wie ich mich auch anziehen kann, damit das irgendwie alles so entspricht und eben diese Phase, die er da hatte mit diesen 30er-Jahre-Anzügen und so in der offen hängenden
Fliege. Hast du ja heute noch, ne?
Und ich habe dann auch damals das mal so nachgemacht. Ich habe dann meinem Vater immer Hemden aus dem Schrank geklaut und die dann so mit so einer offenen Krawatte und so getragen. Irgendwie konnte ich das so verstehen. Also irgendwas habe ich da dran verstanden. Kann ich gar nicht in Worte fassen. Aber ich finde auch, bei dem ist die Intelligenz und die Fantasie, die sind so interessant für einen. Und auch eben dann auch sein Deutschland Bezug, dass er sich als Weltpopstar mit Berlin und der Berliner Mauer beschäftigt hat. Ne, wer hat das denn getan? Und was ist das für ein komisches Ding, was wir da alle als Deutsche mit uns rumschleppen mit dieser bescheuerten Geschichte? Und dass es dann so jemand gibt, der denkt, oh, interessant, es ist hier bei uns in Europa, da gehe ich mal hin für eine Weile, das will ich irgendwie verstehen, was die da machen und was mit denen los ist und was das eigentlich bedeutet und so. Und dass er dann später wieder mit diesem, da ist er ja da nochmal drauf zurückgekommen. Jetzt fällt mir gerade der Name von dem Song nicht ein. Where Are We Now? Da kommt er ja da nochmal drauf zurück. Und da sieht man so sein Atelier in New York und so im Video dann so Bilder aus dieser Zeit in Berlin, wo er wieder drüber nachdenkt, was ist eigentlich daraus geworden? Wie geht das so weiter? Und das hat mich auch immer total gekickt, dass sich jemand damit beschäftigt, mit dem Salat, den wir da immer haben.
Gut, dann spielen wir ihn einfach nochmal. Du hast ihn ja auch in so einem Duett nochmal auf die Liste geschmuggelt.
Ja, stimmt.
So, dass wir es nicht merken.
Ich habe so getan, als wäre es Annie Lennox, aber es ist ein Duett.
Ein Duett zwischen David Bowie und Annie Lennox. Auch nochmal das Wort Galionsfigur. Ein unglaubliches Vorbild. Ich war totaler Fan, ich bin es auch heute noch. Was für eine Frau. Und was für ein tolles Role Model auch für junge Frauen, für andere Frauen. Aber vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber. Under Pressure und ihre zauberhafte Version. Radio 1, die Hörbarus, die Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast und wir freestylen gerade so ein bisschen. Also von Interviews in dem Sinne noch gar nicht so viel zu spüren, aber du warst ja auch schon mal da. Und wer die chronologischen Abläufe im Leben von Caroline Peters nachvollziehen möchte, dem sei geraten. Also es ist ganz, 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 ganz viel im Netz zu finden. Und sie hat ja auch ein Buch geschrieben, über das wir allerdings gleich mal sprechen werden. Aber bis dahin lass uns noch so ein bisschen wie ein Stein übers Wasser springen, wenn es dir recht ist.
Sehr gerne.
Denn wenn ich jetzt Annie Lennox als Role Model nehme für eine Zeit, in der die Digitalisierung noch nicht da war und man deswegen noch nicht von so viel Gleichzeitigkeit abgelenkt war, sondern sich eher konzentriert und fokussiert hat und diese Menschen dann auch eine größere Öffentlichkeit bekommen haben, ne? Da war ja Annie Lennox eigentlich das perfekte Gegenstück oder Mitstück zu David Bowie.
Ja.
Auch sehr fluid und fantasievoll und spielerisch. Was das Image angeht, ne?
Absolut. Einfach auch eine ganz starke Künstlerin, die die nicht die ganze Zeit mit Stereotypen von Frau oder Mann spielt, sondern so ihre eigene, sich selber so entwirft und aus sich selber was macht wo man das Gefühl hat, man muss der folgen und nicht sie folgt irgendwelchen Trends oder irgendwas, was Plattenfirmen sich ausgedacht haben, das geht gut, das müssen wir herstellen, das können wir verkaufen, sondern die macht was und dann folgen ihr welche und kaufen das tatsächlich so. Also die hat mich auch immer total begeistert, als Stimme auch. Ich mochte die Stimme immer gern, weil das auch so ein Range ist. Die kann so viel, ne? Rauf, runter, laut, leise, irgendwie in alle Richtungen. Es ist nicht so, doch gefällig ist es auch. Es gefällt einem ja. Es ist ja bei David Bowie genauso. Also es ist ja total angenehm trotzdem, aber die können halt so viel damit machen und machen es auch.
Ich glaube, das ist Bowie dann ja auch zwischendurch um die Ohren geflogen, dass der Mainstream anfing, ihn zu lieben. Und das mag man ja dann gar nicht, ne? So China Girl und Let's Dance und Modern Love und so. Und das hat man ihm oft verübelt.
Ja, ich nicht. Ich bin immer total dafür. Ich finde es einfach super, wenn Leute sehr, sehr speziell sind und sehr eigen und es dann schaffen, den Mainstream für sich zu begeistern. Das begeistert mich viel mehr als dieses, dass ich meinen kleinen Club aufgeben muss von, wir sind die wenigen tollen Leute, die den kennen und wir können uns dadurch von euch abgrenzen, die ihr nicht kennt, ihr Vollidioten. Und dann bin ich sauer, wenn ihr Vollidioten den auch kennt. Dass ich eher immer denke so, nee, wenn man das schafft mit Ideen, die neu und total eigen sind, wahnsinnig viele Leute zu begeistern und hinter sich zu bringen, dann haben die ja auch ein Interesse an diesen neuen Ideen auf einmal, dank dieser Figur. Und da, ich freue mich über sowas eher oder habe mich darüber immer gefreut. Ja. Und ich habe ihn ja auch persönlich, ich habe David Bowie ja über den Mainstream erst kennengelernt. Mhm. Ich war 13, als das gerade so anfing und da fing ich auch gerade erst an, mich für Musik zu interessieren, so 1984, 85 rum. Und dadurch, ich habe den gar nicht so als Spezialwissen gekannt. Ich habe das dann erst alles kennengelernt.
Ja, rückwirkend, genau. Und dann, wenn wir über das sprechen, was du jetzt gerade gesprochen hast, muss natürlich auch ein Künstler erwähnt werden, den du natürlich auch mitgebracht hast. Und das ist Prince. Ne? Ja. Auch, also einzigartig und ungewöhnlich und one of a kind.
Ja, und einfach so viele so gute Hits geschrieben. Also auch ja für andere Leute. Also was der alles in die Welt gebracht hat, wo man dabei sein will, was man hören will, wo man tanzen will und dann dabei so speziell und eigen geblieben. Mhm. Und dann dieser Film von ihm, The Rain, das war irgendwie ein tolles Erlebnis in Wien, das ich hatte, da hatte ich mir das Kreuzband gerissen und war auf Krücken und es war Winter und ich war einfach, also miserabler ging's, konnte es nicht gehen und dann ist auch noch Prince gestorben und dann fahre ich so beim Taxi von der Krankengymnastik nach Hause und fahre in meinem Lieblingskino vorbei und da steht oben heute Abend zu Ehren von Prince Purple Rain und ich so, okay Frank, da müssen wir heute Abend hingehen, wirklich egal, ich schlittere auf meinen Krücken dahin, übers Eis ist mir total wurscht alles. Dann sind wir dahin. Es wurde angekündigt von dem Kinobesitzer mit, ich habe ein bisschen Angst, diesen Film nochmal zu sehen. Vielleicht ist er nicht so gut. Und der Film ist wirklich grauenhaft. Und der ganze Geschmack ist so diese komische 80er-Welt.
Diese Ästhetik, ne?
Pierrots und was, und diese komischen so Porzellanpuppen, die als Pierrot
kann ich mich nicht
verkleidet. Das, also als ich es gesehen habe, dachte ich, ah ja, stimmt, das gab's ganz viel. Das hat man nur Gott sei Dank aus seinem Gedächtnis aussortiert, weil es so scheußlich ist. Aber trotzdem war der Film irgendwie bewegend, weil er so eine Musikerkarriere auch erzählt und das schwere Leben zu Hause und wie die Musik ihn rettet und eben die Musik als so ein...
Die Musik,
und dann war auch in dem Kino, war dann gab's einen DJ und als alle aus dem Kino rauskamen, war so im Foyer schon die Musik an und sind einfach alle Leute da geblieben und haben sofort getanzt.
Wow.
Zu Ehren von Prince und wir waren total glücklich, also... Ja, der kann schon, der konnte schon was bewegen.
Kiss hören wir jetzt von Prince, mitgebracht von Caroline Peters. Ich zitiere jetzt mal einen Satz, der nichts mit den Stars zu tun hat, sondern nur mit dem, mit sich sein, ein Satz aus deinem Buch. Hausschuhe sind Blei an den Füßen.
Den habe ich so alleine noch nie gehört.
Also ich habe dein Buch als Hörbuch gehört und mir fehlen noch die letzten 2 Kapitel, glaube ich. Also ich bin noch nicht ganz durch, deswegen darf hier auch gar nichts gespoilert werden. Aber ich habe mir hin und wieder was rausgeschrieben. Das ging vielen Leuten so. Du hast ein irre positives Feedback auf dieses Buch bekommen. Und es wurden immer wieder so von den unterschiedlichsten Leuten so einzelne Sätze rausgezogen, die richtig toll sind, die man richtig in so Glückskekse auch einbacken kann. Und ein Mensch wie ich schreibt sich dann eben den Satz raus, Hausschuhe sind Blei an den Füßen. weil ich Hausschuhe trage.
Ich auch. Es ist einfach zu kalt in unserer Wohnung und ich trage Hausschuhe. Aber was gemeint war, war eben von dieser Figur Hannah, die Mutter ist in diesem Buch, dass sie so bestimmte Rollenbilder eben verweigert. Und das für die ganze Familie eben eine Herausforderung ist, weil man das ja bei den Nachbarn und überall sieht, wie das so läuft mit der Mutter und was die Mutter so für Aufgaben hat. Und wenn die nicht übernimmt, wer übernimmt die dann in so einem Haushalt? Oder braucht man die einfach nicht? Aber dafür braucht man eben auch das Selbstbewusstsein zu sagen, nö, es braucht kein Mensch, was ihr glaubt, was die Mutter zu sein hat. Und für diese Figur habe ich das eben erfunden, dass die eben so Sachen ablehnt, die in allen anderen Haushalten einfach nur als Common Sense gelten. Man zieht ja Hausschuhe an, damit die Füße zu Hause nicht kalt sind. Und weil man nicht in seinen Straßenschuhen rumlaufen will, weil das nicht so gemütlich ist. Und
oder wegen der Sauberkeit.
Oder also so Sauberkeit, das, ja, genau. Und diese Hannah ist eben gegen alle solche Argumente. Er sagt, alle diese Argumente, die mich in diese Realität so festbinden und sagen, das ist praktisch, das ist gut, das ist sauber, das irgendwie ist nützlich, das verweigert sie einfach. Weil sie denkt, ja, das kann ich machen. Aber dann gibt's überhaupt keinen Raum für Fantasie in meinem Leben und die interessiert mich einfach mehr.
Ja, ja. Also ich musste an Karl Lagerfeld denken und die Jogginghose, mit der man dann die Kontrolle über das eigene Leben verliert. Und es stimmt nicht und es stimmt doch. Es hat, finde ich, ne, diese zwei Seiten. Das ist natürlich, verliere ich nicht die Kontrolle über mein Leben. Es ist viel bequemer so, es ist viel schöner. Wer läuft denn zu Hause in einer engen Jeans rum? Das kann ja wohl nicht sein. So.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es eine andere Art von Haltung, eine andere Art von Selbstbetrachtung, vielleicht auch eine andere Art, einen Blick aufs Leben zu werfen, sich zu Hause auch für sich selbst zum Beispiel schön zu machen. Ich weiß, dass meine Mutter immer von so zwei älteren Damen erzählte, die bei uns im Haus wohnten, die alleine wohnten, die oft gar keinen Besuch kriegten, aber sich für sich selbst jeden Tag schminkten und schön machten. Ja.
Ja.
Was das mit der eigenen Seele oder mit der eigenen Psyche macht.
Ich finde auch, es macht natürlich einen völlig anderen Auftritt, ob ich den ganzen Tag im Schlafanzug in meiner Wohnung rumlaufe oder mich zwischendurch anziehe und schminke und mir Schuhe anziehe, dann habe ich einen anderen Drive und dann beschäftige ich mich auch mit allen Dingen, die ich mache, anders und habe eine andere Energie und andere Ideen als dieses sehr gemütliche, zurückgezogene. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, in dieser ganzen Zoom-Welt, warum so viele Leute das geil finden, dass sie da im Schlafanzug sitzen können und trotzdem teilnehmen an ihrem Unterricht oder an einer Sitzung in ihrem Job oder so. Ich dachte, ich kann das nicht. In meinem Schlafanzug möchte ich alles bloß nicht nachdenken und irgendwie mich gegen Konkurrenten durchsitzen. Ich möchte einfach abhängen und vor mich hinträumen und ich möchte das nicht in diese Arbeitswelt reintragen, weil da will ich schnell und auf dem Kiviv sein und mithalten.
Kiviv sein, auch schön.
Ja, schönes Berlinerisch, oder?
Ist toll.
Kiviv?
Ja, so französisch-berlinerisch.
Ja, genau, so französische Besatzer in Berlin, oder? Wer Kiviv, wer lebt oder sowas, oder?
Kiviv, das werden wir jetzt gleich mal nachschauen in unserer Suchmaschine. Wenn du abhängst, und was war das zweite Wort, wenn du abhängst und deinen Gedanken, so wie hast du es denn gesagt, so rumträumst.
Rumhängen,
ja. Wie sieht das aus? Also könnte ich von außen, wer würde ich jetzt gerade von außen deine Fenster putzen mit so einem Kran und würde reingucken in die Wohnung? Was würde ich sehen?
Also wenn ich so ein Abhängt mache, es eigentlich.
Hast du so ein Flanell? Nein. Oh, wir müssen dich ja auch mal von der menschlichen Seite sehen.
Ja. Also ich nenne es All You Can Eat Day. Und das sind so Tage, wo ich tatsächlich gar nichts anderes mache, als im Schlafanzug rumlaufen und eigentlich tendenziell zwischen Kühlschrank und Bett hin und her zu laufen und Sachen zu essen und zuzubereiten, die ich dann später essen kann.
Gut, und dann setzt du dich wieder aufs Bett oder legst du dich sogar wieder ins Bett?
Ich lege mich ins Bett oder...
Aber die Vorhänge sind zur Seite gezogen.
Vorhänge haben wir im Moment gar keine, aber ja, es ist so Licht und hell. Und der ganze Tag dient dazu, zu essen und Sachen zu glotzen.
Okay, schön, ja, sehr gemütlich.
Ja.
Wie viele Schlafanzüge hast du?
Schlafanzüge habe ich tatsächlich sehr viele.
Wirklich? Sind das so richtige, also so passendes Oberteil?
Ja, richtige, echte Pyjamas fand ich eine Zeit lang wahnsinnig cool und habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Und wir schenken uns das auch immer Weihnachten.
Dein Freund und du?
Ja, genau, der Weihnachtsschlafanzug. Also nicht mit Weihnachtsmotiven, sondern zu Weihnachten, damit man dann so da drin schläft und das irgendwie besser ist für die Weihnachten oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben es irgendwo abgeguckt und können uns selber nicht mehr erinnern, wo. Aber ich mag es auch gerne. Ich mag gerne echte Pyjamas mit so klassischen Streifen und Knöpfen und allem Möglichen.
Für mich gehört der Pyjama zu den Sachen, die ich bei anderen sehe und denke, oh schön, so wie man bei anderen sieht oder in einem Film, so ein Frühstück im Bett.
Ja.
Und wenn ich es dann aber selbst mache, gucke ich mir da selbst bei zu und fühle mich aber gar nicht wohl damit. Also ich habe auch gemerkt, als ich mir da mal so Pyjamas gekauft habe, ich trage sie dann doch nicht. Also manche Sachen sind dann den Leuten vorbehalten, die wissen, wir passen zueinander und man kann es dann nicht nachmachen.
Ich trage es wahnsinnig gerne. Mir geht das manchmal so mit Einrichtungssachen, dass ich das so geil finde, wenn Leute sich stylisch einrichten können und ich schaffe es nicht. Es ist egal, was ich mache, es bleibt dabei, es ist zusammengefrickeltes Stückwerk, das, wo es hinten und vorne nicht stimmt und nie irgendein Style entsteht und ich eigentlich darunter leide und gleichzeitig denke, naja, wahrscheinlich passt es aber nicht zu dir und du musst einfach aufgeben, diese Idee von dir, du wärst so. Weil bei den Pyjamas funktioniert es für mich voll. Das mag ich einfach richtig gerne. Und die verschiedenen Materialien und für jede Temperatur den richtigen.
Verstehe.
Und kurze und lange und Muster und Farben. Und finde ich toll.
Paul Young hast du mitgebracht. Mann, ey, habe ich diesen Song lange nicht gehört. Love of the Common People.
Ja.
Ich weiß auch genau, wie der aussieht.
Ja, ich auch. Ich habe irgendwie gedacht, ja, das ist wirklich was, ja, vom Aufwachsen. Also nie wieder gehört, aber in einer bestimmten Phase des Lebens quasi täglich gehört. Also weil es auch täglich im Radio lief und ich als Teenager viel Radio gehört habe. Und das war irgendwie so, ist für mich so eingekapselt in so eine ganz bestimmte Zeit. Der hat es überhaupt nicht in die Gegenwart geschafft. Also nicht in meine auf jeden Fall. Und es ist, sobald ich das Lied höre, ist eine komplette Zeitreise in so eine völlig andere Welt, nämlich die eines Teenagers, wo das wildeste Freizeiterlebnis schon so ist, dass man so in Köln Frechen auf die Rollschuhbahn geht und da läuft Popmusik.
Immerhin, immerhin. Die Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast. Du bist 1971 in Mainz zur Welt gekommen. 4 Geschwister hast du, die aus insgesamt 3 Ehen stammen. Du bist mit einer Schwester aufgewachsen, hast aber noch 3 Halbbrüder, ne?
Ja, genau. Ja,
die jünger sind. Dein Vater leitete viele Jahrzehnte die Uni-Nervenklinik. Deine Mutter, eine studierte Slawistin. Deine Eltern haben sich getrennt, da warst du 12, 13?
13.
13. Ja. Und bist aber davor in der Zeit, ihr seid umgezogen, da warst du 7, 8 von Mainz nach Köln. Das heißt, du bist ein kölsches Mädchen. Würdest du das sagen?
Ja, also so selbst gewählt, dadurch, dass man, also unter Kölnern ist man natürlich nur Kölner, wenn man die Eltern, die Großeltern und die Urgroßeltern am besten schon Kölner sind. Das sind wir eben nicht. Wir sind eindeutig dahin gezogen und meine Eltern hatten da gar keine Wurzeln. Mhm. Die sind eben aus beruflichen Gründen in dieser Stadt gelandet.
Dein Vater aus Schleswig-Holstein?
Aus Schleswig-Holstein und meine Mutter im Prinzip
Berlinerin.
Aus Berlin, ja, die ist in Berlin geboren und dann aber eben, die ist 34 geboren, dann eben Krieg und mehrere, viele Umzüge und dann hat sie wieder in Berlin gelebt in den 50ern und wieder nicht. Also der ist ein sehr bewegtes Leben mit sehr vielen Umzügen, aber auf jeden Fall keine Kölnerin und keine Rheinländerin in dem Sinne. Und aber wenn man da aufwächst, ist es eben sehr identitätsstiftend, Köln. Das hat sehr viele Angebote, mit denen man sich identifiziert. Der Dom, die vielen Feiertage, der
Köln,
1. Mai.
Dein Karneval.
Karneval, genau. Das sind alles so Sachen, die man dann als Kind und Jugendlicher ja total gerne aufnimmt und mitmacht. Insofern habe ich mich schon sehr lange Zeit sehr, sehr kölnerisch gefühlt, aber eben nicht kölsch.
Dein Vater als Leiter der Uniklinik, da sind natürlich Kinder, kann ich mir vorstellen, auch gnadenlos oder unreflektiert, sagen wir es mal so, und wissen möglicherweise gar nicht, was sie anstellen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Eltern dann darüber sprechen und dann das Wort Irrenhaus für diese Zeit damals ja wahrscheinlich noch zeitgemäß war. Hast du da was von abgekriegt oder mitgekriegt?
Nein, mein Vater hat schon viel beim Mittagessen so auch geredet über seinen Alltag in der Klinik. Es war eben kein Irrenhaus, das Wort wurde tatsächlich damals noch gebraucht, aber damit waren Anstalten gemeint, wo die Menschen leben. Und eine Uniklinik ist ja ein Ort, wo es hauptsächlich die Leute rein und wieder rausgehen und nicht über Jahre da drin bleiben, sondern die kommen mit einer akuten Erkrankung herein, die werden im besten Falle positiv behandelt und gehen dann auch wieder zurück in ihr normales Leben.
Aber es gibt ja Stigma, also es ist ja was anderes, ob man sagt, Sonjas Vater ist Chirurg oder Carolines Vater, naja, also die Leute, die da hinkommen, die sind ein bisschen Gaga in der Birne.
Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall in den 80ern in der Schule noch so. Der ist Psychiater, da kann schon keiner das Wort aussprechen und dann gab es immer die beiden Klischees. Also Psychiater wird erstens immer mit Psychologe verwechselt. Das heißt, wenn irgendwelche Schulfreunde nach Hause kommen, denken die so, oh, der hat dann so einen Röntgenblick und der kann dann so in meine Seele gucken. Und dann so, okay, weder ein Psychologe noch ein Psychiater kann das, aber egal. Und der wird dich auch nicht behandeln, weil der ist ja gerade privat zu Hause und du bist ja auch nicht krank. Also doch, da gab es schon so bestimmte Klischees, die auch an einem so ein bisschen kleben geblieben sind, als bei denen ist was komisch. Plus eben, die Eltern sind geschieden, das war in den
Stimmt, das war gar nicht
Ende
so
der 80er Jahre super unüblich, war auch irgendwie so ein Stigma und hat ja auch sehr viele Freiheiten mit sich gebracht, die andere Jugendliche nicht hatten, die nämlich so Curfew hatten, so die, du musst dann und da nach Hause kommen, du musst das und das machen, du darfst das und das nicht machen. Wenn du getrennte Eltern hast, die haben gar nicht so einen Zugriff auf dich, die kriegen gar nicht mit, was du alles machst. Und da waren so Uhrzeiten, zu denen man nach Hause kommen musste, die gab es, aber es gab niemanden, der die überprüfen konnte. Also hatte ich doch enorm viele
Freiheiten.
Und
Vor- und Nachteile wahrscheinlich.
Ja, genau, Vor- und Nachteile, weil man natürlich ohne die Gleichaltrigen das erlebt, weil die haben ja alle diesen Zug von zu Hause und diesen Zugriff. Und das war immer so ein bisschen, so hat man sich so ein bisschen locker so gefühlt, aber auch so ein bisschen alleingelassen und so losgelassen. So.
Wir hören jetzt die Spice Girls. Du hast gesagt, egal welcher Song.
Ja.
Und Mariam, die Producerin der Sendung, ganz herzliche Grüße, ist heute krank, hat gesagt, dann hören wir Stop. Ist das in deinem Sinne?
Super.
Gut.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Schauspielerin Caroline Peters ist heute zu Gast. Und bevor wir jetzt weitergesprochen haben, habe ich schnell noch gesagt, lebt dein Vater noch? Und er ist vor 3 Jahren gestorben. Das heißt, du bist kein Kind mehr. Ich habe da neulich mit jemandem drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber du nickst auch gerade so. Ist dir das bewusst geworden in dem Moment, wenn die Eltern tot sind?
Ja, das ist mir in dem Moment sehr bewusst geworden. Also meine Mutter ist schon 2003 gestorben. Und da ist es mir schon bewusst geworden, dieses Gefühl so, man lebt eigentlich sein ganzes Leben wie mit so einem Dach über dem Kopf. Und auf einmal ist die Hälfte von dem Dach einfach weggerissen. Und man ist jetzt selber so, man zieht selber nach oben. Und dann, als mein Vater gestorben ist, der war natürlich schon sehr alt dann, der war 93. Das ist jetzt nicht, dass man dauernd bei Vati anruft und sagt, hilf mir mal da und mach meinen Umzug und was weiß ich, ne? Man ist längst auf einer anderen Ebene miteinander im Umgang. Und trotzdem verändert sich nochmal alles dadurch.
Ich habe mal in einem Interview mit dir gelesen, dass er von wegen jetzt hilf mir mal beim Umzug oder so, da hast du gesagt, nee, ich zitiere das jetzt mal wortwörtlich, nur weil dir dein Vater Ölwechsel und Fahrradreparieren beibringt, was du offenbar kannst oder konntest, heißt es nicht, dass er dich für gleichberechtigt mit Jungs hält.
Ja, das war so eine Erkenntnis von mir im Leben, weil mein Vater jahrelang mich eigentlich so behandelt hat wie den Sohn, den er gerne hätte, um dem alles so beibringen zu können. Also mein ältester Bruder ist auch von ihm erzogen, kommt aber aus einer anderen Ehe meiner Mutter und war nicht mehr ganz klein, als er mit ihm zusammengezogen ist. Und viele Sachen konnte er einfach schon und die konnte man nicht weitergeben oder er wollte sie nicht von ihm lernen. Und dann hatte mein Vater, glaube ich, ein großes Bedürfnis, um so Sachen so weiterzugeben, so praktische Sachen, so Elektronik, was er gelernt hatte. Er hatte so eine Elektrikerlehre machen müssen im Krieg, als seine Schule ausgebombt war, bevor bevor er dann wieder zur Schule gehen konnte und studieren konnte später. Und alle diese praktischen Dinge Toll. Hat er aber irgendwie gemocht und wollte das auch weitergeben. Toll. Und auch wie man mit einem Auto umgeht und wie man ein Fahrrad, dass man das selber reparieren kann und nicht so, ich bin Mädchen, ich möchte, dass das jemand für mich macht. Das fand er alles doof.
Hast du das genossen, diese Sachen zu können, oder hättest du die lieber abgegeben?
Ich habe das total genossen, weil das die eine Sache war, die wir zusammen hatten. Mm. Der war eben sehr berufstätig und hat viel gemacht. Und ich war so die Kleinste in dem Haushalt, so und immer ein bisschen hinterher. Und das war dann so, da konnte man was zusammen machen. Und da gab es so einen Keller, wo er so seine Werkzeuge so hatte, so eine Werkstatt. Und da hat man dann so, hat er so Laubsägearbeiten mit uns gemacht. Und also ich fand das irgendwie super. Und ich fand auch diese Autosachen super, mir macht auch bis heute Autofahren total Spaß und es hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich aber irgendwie, denkt man ja dann dadurch, dass das irgendwie völlig gleichberechtigte Rollen alles sind. Also oder man denkt gar nicht über Rollen nach.
Nein, man merkt nur, wenn man benachteiligt wird.
Genau, und irgendwann hatte mein Vater dann nochmal eine zweite Familie mit Söhnen und dann habe ich irgendwann gemerkt, die haben für den anderen Stellenwert in dem, was sie werden sollen oder was sie dürfen oder nicht dürfen. Und das habe ich spät im Leben verstanden, weil ich auch auf einer Schule war. Ich war auf einer ehemaligen Mädchenschule. Da wurden Mädchen sehr stark gefördert und auch, würde ich im Nachhinein sogar sagen, bevorzugt Jungs gegenüber. Also eigentlich ungerecht.
Wenn es eine Mädchenschule war, wie können sie denn Jungs bevorzugen?
Also das war eben eine ehemalige Mädchenschule. Ach so, okay. Also ich war sowas wie der 6. oder 7. Jahrgang, in dem auch schon Jungs da sind.
Okay, aber dann wenige Jungs wahrscheinlich.
Ganz
oder gleich
wenig.
Oder genauso viele, nein.
Viel weniger als Mädchen.
Das war bei mir auch so, ja.
Die Lehrer vor allen Dingen Frauen. Die Direktorin war mit der Musiklehrerin zusammen, was jeder wusste und keiner drüber geredet
auch
hat.
Auch sehr untypisch für die Zeit.
Ja, oder typisch für die Zeit, dass man es irgendwie weiß und nicht sagt und es irgendwie nicht thematisiert wird. Es war so ein sehr frauenförderndes Umfeld und ich habe das lange Zeit für normal gehalten und dann eigentlich erst so im Studium oder eigentlich so nach dem Studium habe ich es erst verstanden, als dann plötzlich das so, die ganzen Freundinnen ziehen plötzlich mit ihren Freunden zusammen, die ersten Kinder kommen, die Freundinnen hören plötzlich alle auf zu arbeiten, wo man irgendwie so, hä? Wann ist das denn passiert? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Oder strugglen halt so mit dem, wie schaffen sie das jetzt, das Familienleben trotzdem zu machen und halbtags zu arbeiten und wie läuft das alles? Und das ist ja in meiner Generation noch sehr verbreitet, dass beide Partner arbeiten, aber eben es ist noch sehr verbreitet ein Gefälle da drin und nicht alles ist gleich. Ich glaube, da ist inzwischen tatsächlich mehr passiert schon, weil das Leben so teuer ist, dass niemand mehr leben kann mit einem Gehalt in der Familie.
Ja, ein paar Sachen haben sich mit Sicherheit verschoben, aber was wir immer denken, ist, wenn sie sich verschieben, dass sie da auch bleiben. Aber sie können sich auch wieder zurückverschieben und deswegen muss man da wirklich ziemlich wachsam sein und darf nicht zu bequem sein, dass wir das alles immer als selbstverständlich hinnehmen, ne? Sondern müssen auch immer wieder ganz bestimmte Gespräche vielleicht führen und Sachen anmerken, auch wenn wir wissen, dass sie bei unserem Gegenüber ein Stirnrunzeln und ein Augenbrauen und Augen verdrehen, so jetzt das Thema wieder, ja, das Thema wieder. Bis es irgendwann nicht mehr nötig ist, es zu thematisieren, weil es selbstverständlich ist.
Ja, und es ist eben, glaube ich, das musste ich auch erst lernen, dass nicht so, dass man so in diesem Fortschrittsglauben so aufgewachsen ist, dass die Sachen immer geradeaus nach oben gehen. Mm. Das ist halt nicht so. Die gehen immer 2 Schritte vor, 3 Schritte zurück, 4 Schritte vor, 1 Schritt zurück, 5 Schritte vor, 18 Schritte zurück. So geht halt der Fortschritt und nicht immer einen Schritt vor den anderen nach vorne. Das ist halt nicht so.
Was ich noch von deinem Vater weiß, ist, dass er eine ganz interessante Methode hatte, um dich oder euch bei der Stange zu halten, bei Sachen, auf die ihr keinen Bock hattet. Er konnte nämlich gut Geschichten erzählen.
Ja, das stimmt. Das hat er bei Wanderungen und solchen Sachen gemacht, wo man als kleineres Kind ja irgendwie denkt, die Eltern sind einfach geisteskrank. Wieso müssen wir hier zu Fuß durch den Wald laufen? Das doch beschädigt einen noch eher, als dass einem das was bringt. Und der hat so Geschichten erfunden und hatte so ein Set von Figuren, das wir dann schon kannten. Und das war wie so ein endloser Fortsetzungsroman mit diesen Figuren, die immer wieder aufgetaucht sind und die dann immer wieder neue Sachen erlebt haben. Und wo man sich dann auch immer, wenn er es angekündigt hat, wenn er jetzt mitmacht, dann erzähle ich wieder eine Episode von Claudia und die Mäuse. Und dann war man auch wirklich, also ich war dann wirklich heiß drauf. Und dann, okay, irgendwie, dann was muss der dafür machen? Ja, noch 10 Kilometer Radfahren. Okay, ja, okay, fang an.
Claudia und die Mäuse. Ja. Okay. Chaka Khan hast du mitgebracht, was ich super finde. Tolle Künstlerin. Ich habe so Angst, dass irgendwann innerhalb der nächsten 15 Jahre eine Nachricht durch die digitalen Medien geistert, dass es sie nicht mehr gibt. Aber wenn ich ein Video von ihr sehe, habe ich das Gefühl, die ist so alterslos, die hat so viel Kraft noch, so eine tolle Stimme noch.
Ich höre das eigentlich gar nicht mehr, aber ich habe es eben auch früher sehr gerne gehört und es war eine meiner ersten Platten, die ich mir in meinem Leben selber gekauft hatte. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher ich die überhaupt kannte, weil in deutschen Hitparaden und so ist das nicht vorgekommen. Aber ich finde es auch immer noch super Musik. Also ich höre es eigentlich nicht mehr zu Hause, aber wenn ich es mal höre, denke ich eigentlich jedes Mal, ja stimmt. Und auch eben so tanzbar, so physische Musik.
Ja.
So.
Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it.
hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Nur zu. Die Schauspielerin Caroline Peters ist heute zu Gast. Und ich habe schon gesagt, wir werden über dein Buch sprechen, Ein anderes Leben, erschienen bei Rowohlt, ist ein in Teilen autobiografischer Roman oder wie würdest du es nennen, autofiktional?
Ja, ich glaube autofiktional. Es ist schon sehr viel aus meinem eigenen Leben genommen, aber dann natürlich viel auch überzeichnet oder überspitzt, um es darstellbarer zu machen. Oder manchmal, also zum Beispiel, dass die Mutter 3 Ehen mit 3 Schulfreunden, Studienfreunden und 3 Töchter und jede Tochter hat einen eigenen Vater. Das war bei uns überhaupt nicht so, aber ich fand das ein gutes Bild. Das ist so 3 und dass jede Tochter eine Biografie hat, die sie mit der Mutter verbindet und eine eigene Biografie hat, die sie auch von den anderen Schwestern unterscheidet. Ganz so ist es bei uns nicht, aber wenn man es auf die Spitze treiben würde, dann wäre es so.
Es ist ein erster längerer Text.
Ja.
Das merkt man ihm nicht an. Auch die erste Kritik, ausgerechnet aus der Süddeutschen, war schon hervorragend. Das muss dir einen Auftrieb gegeben haben.
Ja.
Und du machst Lesereisen seit einiger Zeit schon und bekommst da auch ein direktes, sehr, sehr gutes Feedback. Ich glaube, es ist auch ein Spiegel-Bestseller geworden. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Und die Frage, ob du weiterschreiben wirst, hat sich wahrscheinlich erübrigt, weil ich mir vorstellen kann, dass dir das richtig viel Spaß gemacht hat und du nachlegst.
Ja, also ich will unbedingt nachlegen. Ich finde es nicht ganz so einfach, das mit meinem sonstigen Berufsleben zu kombinieren. Ich muss mir das irgendwie ausdenken, wie ich das zeitlich schaffe. Ich kann das nicht so nebenbei machen. Irgendwie, ich brauche dann irgendwie schon eine Phase, wo ich mich nur damit beschäftige.
Wie war denn das Schreiben für dich? Weil, wenn du es jetzt schon ansprichst, also hast du dir so 3 Monate geblockt, in denen du kein Theater gespielt hast und kein Filmangebot angenommen hast oder sowas in der Art?
Ja, ich konnte es mir nicht so richtig blocken, aber es war auch noch in den Ausläufen der Pandemie. Also es gab sowieso nicht so viel andere Arbeit. Und dann habe ich es mir für einen bestimmten Zeitraum richtig so überlegt, dass ich dachte so, das ist doch wie eine Filmproduktion oder wie eine Theaterproduktion. 3 Monate, wo
hast
man nur
drei,
das
sind
macht.
Das auch 3 Monate gewesen?
Das waren dann ziemlich genau 3 Monate für diesen einen Block, wo man das mal so zusammenbringt. Und dann habe ich aber noch lange Zeit danach daran gearbeitet und gestrichen und umgestellt und mit dem Lektor gearbeitet und so. Also es war dann ein längerer Prozess, aber es gab eben einmal so eine Phase, wo man mal alles so zusammenbringt. So.
Hätte ich dein Arbeitszimmer als solches erkannt? Oder hast du da einfach, bist du da rein ins Wohnzimmer, Laptop auf, Laptop zu, wieder raus? Hing da an der Wand in der Zeit vielleicht so größere Papiere mit Figuren und Pfeilen von A nach B. Wie hast du die Personen entworfen?
Also ich hatte sehr viele Notizbücher, wo es lauter so Zeichnungen gab, so Schaubilder. Und ich hatte über meinem Schreibtisch ganz viele Postkarten und Fotos und sowas hängen, so bildliche Sachen, die mich irgendwie inspirieren zu irgendwas. Und ich habe aber nicht zu Hause gearbeitet, weil ich mich zu Hause einfach nicht konzentrieren kann, weil ich zu Hause immer denke, ah, ich kann ja die Spülmaschine ausräumen, abstauben müsste auch mal wieder gemacht werden. Die Fenster sehen ja furchtbar aus und so weiter und so fort. Oder das Smartphone kann man ja benutzen und so. Und ich bin dann immer wie zur Probe. Probenalltag geht immer 10 bis 16 Uhr. Und ich bin dann immer in die Staatsbibliothek in Wien gegangen, morgens um 10 oder ein bisschen früher, weil da die Plätze in den Lesesälen so begehrt sind. Da muss man relativ früh da sein, um sich einen Platz zu reservieren. Und hatte so was zu essen dabei und habe so Pausen gemacht und habe wie so unter den ganzen Studenten, die da sitzen und ihre Magisterarbeiten und Doktorarbeiten und so schreiben, das ist sehr animierend, sich tatsächlich zu konzentrieren.
Wenn du Autor oder Autorin bist, hast du sicherlich deine Herangehensweise. Ich versuche mir jetzt vorzustellen, wie es für eine Schauspielerin ist, einen Roman zu schreiben, inwieweit sich das unterscheidet. Ob du die Figur, die du da erfindest, was ja toll ist einerseits, du kannst ja Gott spielen, du kannst ja einer Figur jede Biografie geben und jedes Aussehen. Aber das ist natürlich auch, das ist ja auch ein Package, ne? Die Figuren dürfen dir ja auch nicht weglaufen. Also man muss sie ja dann auch so ein bisschen einfangen und führen und so. Und hast du das Gefühl, während du geschrieben hast, dass du dir auch immer schon vorgestellt hast, wie sie sich bewegen, wie man sie darstellen könnte?
Ich fand es schon einfacher, Sachen zu erfinden auf Grundlage von Erinnerungen. Also ich habe ein gutes Gedächtnis für Orte, für Häuser und so. Das ist alles sehr plastisch in meiner Vorstellung. Und Straßen und Autos und was weiß ich. Und auch für Figuren, für Menschen, wie die angezogen sind und so. Und da kann ich mich total reinversetzen und mich da drin bewegen. Mhm. Aber dann ist mir schon klar, dass diese Erinnerung irgendwie von mir gesteuert ist. Das ist eben nicht Rewind, ich habe das gefilmt, die und die Szene und so hat das in echt wirklich ausgesehen. Das ist eben in meinem Kopf, aber das ist sehr plastisch und das kann ich dann gut beschreiben.
Und wie ist das mit so ganz plakativen Situationen, die sich tatsächlich zugetragen haben? Wie oft warst du in so einem Moment mit dir selbst zu sagen, oh, das würde jetzt so gut passen, das wäre jetzt so eine gute Pointe, das würde so gut in dieses Buch passen, aber wenn ich das preisgebe, dann kriege ich richtig Ärger, dann ist jemand richtig sauer auf mich.
Das habe ich schon öfter gedacht und das habe ich auch vermieden. Mhm. Also ich habe auch bewusst eben das gewählt mit diesen drei Schwestern, dass alle drei Schwestern in dem Buch sind eigentlich Seiten von mir. Es ist eigentlich immer ich und meine Perspektive, weil ich dachte, meine wirklichen Geschwister, die sollen da nicht irgendwie reingemengt werden und dann werden die in ihrem Leben angesprochen. Ah, ihre Schwester hat ja geschrieben, dass sie so und so sich verhalten. Also ich habe das sehr bewusst versucht, von denen sehr weit wegzuhalten. Deswegen sind auch zwei von diesen Schwestern Schauspielerinnen, weil das eben ein Beruf ist, in dem ich mich auskenne und der sonst in meiner Familie nicht vorkommt. Die dritte von den drei Schwestern in dem Buch ist Juristin, kommt auch in meiner Familie nicht vor, beziehungsweise doch ein Bruder, ein jüngerer Bruder ist auch Jurist, aber ich habe irgendwie versucht, die irgendwie rauszuhalten, damit die nicht damit identifiziert werden.
Aber ich kann mir vorstellen, wie ich kenne das schon von Kolumnen, dass ich so denke, oh, Nachbarn, die irgendwas gesagt oder gemacht haben, wie gerne würde ich darüber schreiben, aber ich weiß genau, das geht nicht, das kann ich nicht machen, das fällt auf mich zurück, also das macht mein Leben nicht leichter.
Ja, oder man muss es halt so stark verfremden, dass man sagen kann, guck mal, das habe ich eindeutig erfunden, weil es kann so und so gar nicht stattgefunden haben.
Ja, das finde ich schwierig, weil das Leben ist so verrückt, dass eigentlich alles stattgefunden haben kann, finde ich.
Auch wieder. Ja. Und auch, es ist ja auch manchmal so, man erzählt irgendwas, von dem man weiß, dass man es erfunden hat und andere bestätigen das. Nein, stimmt, kann ich mich genau dran erinnern. Und man denkt, sicher nicht, ich habe es gerade erfunden.
Nick Cave hast du mitgebracht. Into My Arms. Wofür steht dieses Lied?
Das habe ich so vor 10, 15 Jahren sehr gerne gehört. Und dachte irgendwie so, ja, Nick Cave kommt auch so aus meiner Jugend, ist aber irgendwie in der Gegenwart so nicht ganz verschwunden. Der kommt, taucht immer wieder auf, finde ich, aufs Neue. Immer wieder kommt er wieder so nach oben, verschwindet wieder, taucht wieder auf. Und es hat so was Tröstliches. Das Lied ist sehr tröstlich. Und auch dieses immer wieder Erscheinen von ihm, das hat auch für mich so was Tröstliches, dass er nicht so eine Mode ist, die mal aufgetaucht ist und dann wieder verschwunden ist, so wie, weiß ich nicht, Alphaville, irgendwie so.
Alphaville, ja.
Oder?
Ja, ja.
Mode, die einfach zack da, zack weg. Und mich beruhigt es, dass es so Kontinuitäten im Leben gibt, die eben kommen und gehen.
Caroline Peters ist heute zu Gast in der Hörbar. Wir haben jetzt gerade deine Eltern ein bisschen kennengelernt, deinen Vater vorher, deine Mutter, dadurch, dass sie in dem Buch, das du geschrieben hast, Ein anderes Leben, eine große Rolle spielt, wenn auch mehrfach verkleidet, verändert, gemorpht ein bisschen. Aber um jetzt Menschen, die das Buch noch nicht kennen und sie darauf, wenn du Menschen darauf aufmerksam machen möchtest, wie würdest du diese Geschichte kurz umreißen?
Also es ist eben die Geschichte von Hannah und ihren drei Töchtern und dem Versuch der jüngsten Tochter, ein neues Verständnis für diese Mutter aufzubauen, weil der jüngsten Tochter irgendwie klar wird im Leben, dass sie eigentlich einen männlichen Blick auf diese Frau geworfen hat und der gar keinen Raum für die Persönlichkeit eingeräumt hat, sondern so einen Blick auf die Mutter geworfen hat, als du bist eine Mutter und die hat die und die Aufgaben und dafür bist du zuständig und wenn du die nicht erfüllst, bin ich sauer auf dich. Und dann irgendwann als Erwachsene zum Glück drauf kommt, so was ist denn das eigentlich? Warum habe ich denn so über meine eigene Mutter gedacht und geurteilt? Und wie wäre es denn, die mal als Person anzugucken und nicht als Funktion? Mhm. Und das fällt der Tochter auf am Tag der Beerdigung ihres Vaters, dass sie auf einmal merkt, das ist wie so ein, der ist wie so ein Baum gewesen, der so Schatten geworfen hat auf die Mutter. Und jetzt, wo er weggefallen ist, kann sie die auf einmal im strahlenden Sonnenlicht erkennen und sieht einen Menschen, den sie vorher nicht gesehen hat.
Okay, es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer, auch in Teilen sehr amüsanter Roman. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den gut verfilmen kann. Gibt es diese Pläne schon?
Ja, da wird immer mal drüber nachgedacht. Es gibt auch die Überlegung, das vielleicht fürs Theater zu adaptieren. Muss man mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Und es ist tatsächlich sehr unterhaltsam, weil die Figur einfach lustig ist. Diese Hannah ist eben permanent damit beschäftigt, alle Klischees, die die Gesellschaft so sowohl in den 50ern als auch in den 60ern, als auch in den 70ern, als auch in den 80ern, immer werden andere Schablonen auf Frauen draufgelegt, was sie so zu tun oder zu lassen haben. Und die ist halt immer dagegen. Die ist halt immer so, nö, mache ich überhaupt nicht. Nee, sehe ich ganz anders. Nee, mache ich nicht. Nee.
Also sie ist keine Heldenfigur, ne? Das will ich auch damit sagen. Nee. Es ist auch so, dass sie manchmal nervt, finde ich. Ne?
Ja,
also auch selbst mich als stellvertretende Tochter quasi, wo ich so denke, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt sei hier mal weicher oder sei hier mal offener oder was auch immer. Wie gesagt, unabhängig von dem, was man jetzt als Frau liefern sollte, sondern als Mensch. Dass ich mir auch vorstellen kann, toll, inspirierend, stark, ungewöhnlich. Ich glaube, deine Eltern sind auch oft ohne euch in den Urlaub gefahren beispielsweise. Ne?
Ja.
Das ist so, ich kann mir schon auch vorstellen, und das schreibst du auch zwischen den Zeilen und manchmal auch sehr deutlich, dass es auf der einen Seite natürlich sehr bereichernd ist, auf der anderen Seite hast du dich auch alleingelassen gefühlt, so kam es zumindest rüber.
Ja, das hatte ich schon oft irgendwie. Also ich glaube, gerade so in der Teenagerzeit, da hat sich der Haushalt halt so aufgelöst und dann ist man so übrig und irgendwie ist eigentlich zu klein dazu und alle sagen, irgendwie, du bist doch groß genug, das alles zu verstehen, damit es für die anderen leichter ist, und man ist eben dann mit 13 doch noch sehr klein. Das fand ich schon. Aber also mir ging es auch darum, mich nochmal intensiv damit zu beschäftigen, aus was für einer Generation meine Eltern kommen, die natürlich jetzt im Moment eher die Groß- oder Urgroßeltern-Generation ist von jüngeren Leuten, nämlich Leute, die als Kinder im Krieg gewesen sind. Und was das macht, die sind eben nicht in einer Welt aufgewachsen, in der irgendwas in Ordnung war. Die sind aufgewachsen in einer Welt, in der überhaupt nichts in Ordnung war. Und die sind aufgewachsen wirklich basierend auf einem Meer von Toten, von schrecklichen Handlungen, von Trümmern, von Dreck, von Schutt, von Asche, von Schuld und Sühne.
Glaubst du denn, dass diese Kinder damals schon Schuld und Sühne und so weiter gekannt haben, gewusst haben, was das ist, doch eigentlich nicht? Ich formuliere es jetzt mal bewusst auch ein bisschen überspitzt. Letztendlich könnte man ja auch sagen, dass Kinder, die noch gar nicht in der Lage sind zu reflektieren, ob es ihnen eigentlich gut geht im Vergleich zu, was weiß ich, oder wenn sie mal erwachsen sind, was sie sich vorstellen sollen, einfach die nur in dem Moment da sind, dass man ja auch eigentlich sagen könnte, von da an wurde es immer besser. Sie sind aufgewachsen, ohne dass da was war. Alles war kaputt, alles musste neu gemacht werden. Und ich will es jetzt auch wirklich nicht zu der einzigen Wahrheit machen. Ich will es auch nicht romantisieren. Aber immer wieder liest man ja auch so Biografien und von Menschen, die sagen, wir haben in den Trümmern gespielt, wir kannten es nicht anders und wir waren den ganzen Tag draußen und wir hatten eine ganz tolle Freundschaft bei uns im Kiez aus diesen zwei Häusern, die nebeneinander standen und so weiter. Das ist eine Betrachtungsweise, die einem Kind innewohnt, die wir natürlich als Erwachsene ganz anders sehen.
Ja, die man als Erwachsener ganz anders sieht und auch zu Recht, finde ich. Weil auch diese Erinnerungen, die will ich dieser Generation nicht nehmen, dass die positive Erinnerungen an ihre Kindheit und ihre Jugend haben und nicht nur schreckliche Erinnerungen. Das braucht man ja auch zum Überleben. Aber trotzdem finde ich im Nachhinein, das ist ja gut, Schuld und Sühne ist nochmal ein anderes Thema. Das ist auch so eine 68er-Idee, das ist wirklich später. Und diese Direktgeneration hat das vielleicht später erst angenommen. Aber auch die Vorstellung, dass alle Erwachsenen, mit denen du zu tun hast, im Prinzip ehemalige Nazis sind oder in der Nazizeit im Faschismus Erwachsene waren, die mitwählen konnten, dass das deine ganzen 20er und 30er überdauert, dass alle, die über dir sind, da dazugehören, das macht was. Das ist einfach nicht egal. Und das ist was, was ich mir nie ausgemalt habe als junger Mensch.
Hast du denn nachgefragt? Also habt ihr Gespräche darüber geführt? Weil das eine ist ja, und das macht es nicht besser, aber das eine sind ja Nazis, überzeugte Nazis, und das andere, und ich will jetzt nicht sagen gefährlicher, aber in der Masse ja gefährlichere, sind die Mitläufer. Und die das entweder unterstützen, indem sie wählen oder auch nicht zur Wahl gehen oder so, und plötzlich verselbstständigt sich so etwas. Und viele werden ja gesagt haben, wir waren keine Nazis, ja, wir wussten nicht so genau, was da war. Hast du deine Familie da befragt?
Ja, da haben wir schon relativ offen drüber geredet, aber ich würde auch im Nachhinein sagen, relativ. Also ganz so viel wurde da nicht drüber gesprochen, aber es wurde schon drüber gesprochen, in den beiden, in der väterlichen und in der mütterlichen Familie sehr unterschiedlich behandelt, weil es eben auch sehr unterschiedliche Familien waren, die sich sehr unterschiedlich verhalten haben in dieser Zeit. Also die väterliche Familie, das sind Landärzte aus der Umgebung von Kiel, Preetz in Schleswig-Holstein, in dem seit dem, glaube ich, 17. Jahrhundert immer irgendwelche Vorfahren waren, da die Apotheker oder die Ärzte. Das ist einfach so eine richtig traditionelle Familie, die mal dänisch und mal schleswig-holsteinisch war, weil ja da immer diese dänischen Kriege waren. Also eben so eine ganz bestimmte regionale Historie. Und der Vater von meinem Vater war über 50, als mein Vater geboren wurde, und mein Vater ist 30 geboren, also der musste gar nicht mehr am Krieg teilnehmen, der war schon viel zu alt, der wurde nicht eingezogen, der war dann auch der einzige Landarzt im Umkreis von 200 Kilometern, also der war mit ganz anderen Themen beschäftigt. Und in der mütterlichen Familie, der Vater war ein junger, ehrgeiziger Mann, der eine rasante Karriere bei der Wehrmacht hingelegt hat. Da ist man mit ganz anderen Themen konfrontiert. Und der mit 40 dann in Kurland gefallen ist, und die Großmutter dann mit 38 hatte sie 4 Kinder unter 10 Jahren, ohne Wahnsinn. Geld, ohne Haus, ohne Nahrungsmittel. Ist auf die Flucht gegangen mit 2 kleinen Kindern, die Masern hatten. Und sie hat es geschafft, dass alle überleben. Niemand ist gestorben, alle haben eine Schulbildung bekommen und es haben sogar alle studiert. So. Also das sind alles erstmal Leistungen, aber natürlich gibt's das Thema Schuld. Was hat dieser Großvater eigentlich mitgetragen? Was hat der mitverantwortet? Was hat der geglaubt, was richtig ist? Und wie viel schlauer sind wir als die Nachgeborenen?
Und was ist mit ihr? Trägt sie eine Mitschuld? Was würdest du sagen?
Ja und nein, finde ich. Also ich glaube, die Mitschuld ist einerseits, dass sie das begeistert mitgetragen hat währenddessen und danach eine totale Kehrtwende hingelegt hat. Man weiß nicht, wie überzeugt und begeistert oder wie sehr das einfach nur war, weil sie gemerkt hat, das muss man jetzt machen, das weiß ich nicht. Andererseits auch eine andere Zeit. Die Frauen haben nicht groß die Wahl, irgendwie ganz anders zu sein. Mhm. Die Berufstätigkeit in den 30er Jahren für Frauen eigentlich genau wieder nicht vorgesehen. Sie kommt aber aus den 20er Jahren. Deren Vater war progressiv, hat seine Töchter alle ausbilden lassen, ist aber in den 30er Jahren schon wieder out. Also so auch eben, was wir vorhin gesagt haben, es geht vor und zurück mit den Frauenrechten und Möglichkeiten. Ja. Und ja, also ich bin inzwischen viel vorsichtiger mit dieser Schuld und Mitschuld. Denke so, wir erleben das jetzt am Beispiel von Amerika mit.
Deswegen habe ich nochmal gefragt, genau, also weil du sagtest so, es ist auch vielleicht zu einfach zu sagen, obwohl es so komisch klingt, alles Nazis, weil es oft verworrener war, komplizierter war, nicht unbedingt besser. Aber das wiederholt sich auf anderer Ebene langsam, finde ich, wenn man sich die Weltpolitik anguckt und ganz bestimmte Sachen. Und eben auch, wenn man jetzt gerade schaut, was in den Vereinigten Staaten los ist. Man ist ja über Widerstand schon wahnsinnig dankbar, dass Leute Widerstand leisten. Man denkt so, ja, Widerstand, das kennen wir noch, dieses Wort kennen wir Deutsch, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und jetzt sehen wir gerade über Videos, über Nachrichten, wie Widerstand aussehen kann, wie Widerstand aber auch niedergeknüppelt und niedergeschossen wird und so. Ne? Und ja. Man kann das gar nicht glauben, dass das jetzt die gegenwärtige Situation ist in Amerika.
Ich finde, das hat uns auch niemand beigebracht im Geschichtsunterricht. Es wird auch immer darüber geredet, wie konnte das passieren und die Nazis waren so und so und das war dann so und so. Aber wie so ein Alltag aussieht, weiß nicht, 1934 in den Straßen von Berlin, wo jede Menge so Typen, so selbsternannte Braunhemden rumlaufen und einfach die Erlaubnis haben, jetzt jeden zu verdreschen, der nicht blond, blauäugig und heteronormativ ist und das wird nicht mehr geahndet. Du kannst dich einfach selber dazu entscheiden, so einer zu sein. Und das ist dann irgendwie die Polizeikraft, die Hilfspolizeikraft oder so. Darüber hat man natürlich nicht viel gelernt in der Schule. Und was das daraus macht, so wie man das jetzt eben in Amerika beobachtet.
Green Tea Peng hast du mitgebracht. Stuck in the Middle.
Ja, wenn ich irgendwie zufällig drauf gestoßen, also ich höre zu Hause hauptsächlich Musik, die ich schon seit vielen Jahren höre, weil ich irgendwelche Sachen auf dem Laptop drauf habe, die ich mir irgendwann gekauft habe und die habe ich irgendwann aufgehört zu erneuern und weil ich tatsächlich auch sehr wenig Musik höre zu Hause und ich bin immer dankbar, wenn ich zufällig was anderes mitkriege, irgendwo in einem Laden was höre, was da gerade läuft und dann lasse ich mir sagen, was das ist und höre mir das an und versuche mir das dann zu Hause irgendwie zur Verfügung zu stellen und irgendwo runterzuziehen. Stuck in the middle. I have been pushed, I have been pulled. There is no leading me no more astray. I have been pushed, I have been pulled. There is no Die Schauspielerin Caroline Peters ist heute zu Gast in der Hörbar. Es gibt das Buch Ein anderes Leben, erschienen im Rowohlt Verlag. Es gibt Lesungen nach wie vor, die du machst, glaube ich. Es gibt immer wieder zwischendurch interessante Produktionen. Jetzt gerade nichts, worauf wir als Film hinweisen können, glaube ich, ne? Nee.
Aber Theater.
Ja, ich habe ein schönes Monologstück, es ist geschrieben und inszeniert von Maya Sade in der Schaubühne, das heißt Spinne, spiele ich sehr gerne und läuft immer so einmal im Monat blockweise und das ist so ein Monolog von einer Frau, die hat am Abend vorher ein fürchterliches Besäufnis hingelegt und hat einen wahnsinnigen Kater und hat sich total verrannt in einem Gespräch mit einem ganz engen Schulfreund von früher und der aber komplett zur AfD übergewechselt hat.
Die haben sich lange nicht gesehen.
Die haben sich ganz lange nicht gesehen. Sie begegnen sich wieder, sie hat sich irrsinnig drauf gefreut und es explodiert in einer Wolke von Alkohol und völlig anderen Lebensentwürfen und Verzweiflung darüber, dass man nicht rauskriegt, an welcher Stelle das auseinandergelaufen ist und man nicht verstehen kann, warum man es nicht überbrücken kann und warum man da nicht mehr drüber reden kann miteinander, warum man keine Worte findet.
Also die schlechte Nachricht ist, dass das Stück meistens ausverkauft ist, ist aber oft noch ein paar Karten an der Abendkasse gibt. So,
ja, ne? Auf jeden Fall. Man kann das immer, genau, das lohnt sich schon, da reinzugucken, ob es Karten gibt. Das kommt jetzt im Februar wieder, Mitte Februar und dann kommt es im April. Und
ja,
im
die Termine kann Mai, man online Juni, ansehen, genau. An der Schaubühne. Ja. Aber was hast du aus diesem Stück denn gelernt und für dich selbst mitgenommen? Denn dieses Thema ist ja auch wirklich wichtig und es betrifft uns alle, dass man auf Menschen trifft, auf gute Bekannte oder aber auch enge Freunde, also so Stichwort auch so ein bisschen Pandemie, da gab es plötzlich Leute, die so nicht mehr zusammenfanden. Bei Trumps erster Wahl war das auch schon, bei seiner ersten Präsidentschaft war es auch schon so und nicht nur in Amerika. Auch wenn man hier darüber sprach, merkte man plötzlich, huch, da werden Sachen akzeptiert oder für gut befunden, die für einen selbst nicht akzeptabel sind. Du hast jetzt über Brücken gesprochen. Wie kann man das überbrücken? Hast du für dich eine Antwort gefunden, wie man so große Dissonanzen, die aus Überzeugungen ja entstehen, wie man die überbrücken kann?
Nee, leider bisher noch nicht. Also was ich an dem Stück gelernt habe, ist, dass ich die Figur am Anfang unsympathisch fand und auch so arrogant, herablassend ein bisschen. Und dann dachte, ah ja, stimmt, da ist auch was dran. Das ist auch oft das, warum man andere Standpunkte sich nicht, da keine Kompromisse mehr finden kann, weil alle ein bisschen herablassend auf die jeweils andere Seite gucken. Und wenn man die andere Seite ein bisschen niedrig stehend und nicht so intelligent findet, dann findet man eben auch keinen Weg zu der. Aber andererseits finde ich es auch im Moment wie so eine Mode, dass so Kompromisslosigkeit en vogue ist, dass man sagt, nee, das gibt's für mich überhaupt nicht, es gibt nur Ja oder Nein und stark oder schwach und grün oder gelb, irgendwie so. Und das ist natürlich das, was helfen würde, wenn alle bereit wären, von ihren eigenen Standpunkten Teile abzugeben. Und zwar wirklich alle bereit wären, von sich Teile abzugeben und Teile anzunehmen. Und jetzt in dem Stück konkret ist es eben, ja, dass man sich oft so auf der richtigen Seite der Geschichte fühlt oder auf der richtigen Seite der Argumente. Und man hat aber gar nicht so gute Argumente in Wahrheit. Man hat vielleicht nur eine Emotion, was da jetzt falsch ist.
Wer beurteilt das denn, ob ein Argument gut ist? Es gibt ja keinen objektiven Gerichtshof.
Ich finde, ein Argument wie du bist doof ist zum Beispiel ein schlechtes Argument. Ja, also ganz grundsätzlich. Ja. So. Und ich glaube, so einfach meine ich das tatsächlich. Wenn die Argumente diffiziler und besser werden, dann wird es schon schwieriger, das zu beurteilen. Aber meistens sind die da nicht. Meistens sind die Argumente eben einfach nur konfrontativ.
Okay. Aber gehen wir mal davon aus, das wird dir möglicherweise auch schon passiert sein. Mir ist es passiert, dass es sich um durchaus fundierte Argumente handelt, dass es sich um durchaus intelligent vorgetragene Überzeugungen handelt, wo man nicht sagen kann, sag mal, lies doch mal eine Zeitung, Mann ey, hör doch mal Nachrichten, dann weißt du doch das. Nee, schon fundiert, nur einfach entgegen den eigenen Überzeugungen. Das ist ja auch das Schwierige.
Ja.
Also vielleicht hätte man früher gesagt, gut, we agree to disagree.
Ja,
aber heute habe ich das Gefühl, und ja, es reicht nicht mehr, weil es ist, warum? Weil es grundsätzlicher geworden ist, weil es so dieses, warum reicht es nicht mehr?
Weil Leute im Alltag in Amerika im Moment auf der Straße erschossen werden für bestimmte Überzeugungen. Und weil ich das in meiner Erwachsenenzeit noch nicht erlebt habe. Und ich denke
nicht in Deutschland.
Nicht in Deutschland. Und ich denke dann immer, genau, nicht in meinem Alltag und in meinem Umfeld.
In Westdeutschland.
Umfeld. So,
kann man
ja,
sogar sagen,
genau,
ja.
So muss man es vielleicht wirklich sagen. Und dann denkt man, naja, es wird so viel nach wie vor von Amerika kopiert und nachgemacht. Das möchte ich nicht, dass das kopiert und nachgemacht wird. Und was natürlich wünschenswert wäre, wenn man wieder dahin kommt, wo Leute andere Sachen gelten lassen, wo man eben sagt, natürlich wirst du nicht erschossen dafür, dass du eine andere Meinung hast. Das ist im Moment nicht so. Es passiert eben überall und natürlich ist die Sorge dann groß, dass das in meinem eigenen Umfeld, in meinem eigenen Alltag, ich gehe hier auf die Straße und da passiert das auch, dass das der nächste Schritt ist.
Also da habe ich gar keinen positiven Ansatz zu im Moment.
Und es gibt ja auch einfach so viele Plätze, an denen das gerade parallel zueinander stattfindet. Ne? Der Iran ist so ist ein Land, in dem du deine Meinung nicht sagen kannst. In den USA kommt es ja oft dazu, dass gar nicht vorher noch groß Gespräche geführt werden. Dann geht es ja fast gar nicht um die Meinung, sondern da geht es, dass du im falschen Moment am falschen Ort bist oder im richtigen Moment oder weil jemand glaubt.
Ja, oder dich, was?
Also es ist ja irre, es ist ja nicht mal eine Begründung irgendwie, die man heranziehen kann. Ne? Also
ja, was dein Aussehen oder deine Lebensführung repräsentiert, ist dann den Angriff wert. Und das sind ja alles Sachen, die vorher koexistiert haben. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die plötzlich sich verschärft. Also plötzlich hat sich der Blick darauf verschärft und der Wunsch, die andere Seite zu unterbinden. Aber es gab ja mal eine weitgehende Koexistenz, wo nicht es für jeden gut war, das will ich damit nicht sagen, aber wo trotzdem mehr, ja, wo man sagt,
wo es diese Brücken gab, irgendwie.
Ja, oder einfach auch Ignoranz ist auch manchmal gut. Man einfach sagt, ich lebe in meiner blöden Scheißwelt und du lebst in deiner blöden Scheißwelt und wir gucken beide nicht über den Tisch, aber dadurch kann deine existieren und meine auch. Also manchmal ist ja auch Ignoranz okay. Und es muss nicht jeder jeden anerkennen, aber es darf nicht jeder jeden bekämpfen.
Perfektes Schlusswort. Wir gehen raus mit Blur, Song 2. Und ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch hier. Ich freue mich immer, dich zu sehen und zu sehen, was du so auf die Beine gestellt hast. Und freue mich auch auf das nächste Buch, das da irgendwann mal kommt. Also vielen Dank, dass du hier warst.
Ich danke sehr für die Einladung. Es ist toll, mit dir zu reden.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.